Jungs hier entlang, Mädchen da entlang. Triebaden mischten inzwischen überall auf der Welt den Laden auf. Nicht nur als PiratInnen, manche sogar als Mitglieder des Königshauses. Wie Christina, die einstige Königin von Schweden. 1628 bis 1689. Christina brachte ihr Leben lang das Hofprotokoll ziemlich durcheinander. Bei ihrer Geburt wurde sie für einen Jungen gehalten, mit ihrer großen Nase und so behaart, wie sie war. Soweit so sexy. Als ihr Vater, der damalige König, begriff, dass sie biologisch doch ein Mädchen war, erklärte er: »Das wird mal eine ganz clevere. Sie hat uns alle zum Narren gehalten.« Von Kindesbeinen an beschloss Christina, dass sie niemals heiraten würde. Zumindest keinen Mann. Christina war das, was einige Burschikos nennen. Aber da das ein albernes Wort ist, sagen wir einfach, sie hatte eine Schwäche für Hosen und ein großes Schwert. Als sie älter wurde, hofierte sie offen und hemmungslos Frauen, die ihr gefielen, wie ihre Kammerzofe Ebba Sparre. Die beiden begannen eine sexuelle Beziehung miteinander, und Christina stellte Ebba mitunter als ihre Bettgenossin vor. Irgendwann fing Christina an, sich zu langweilen. Ebba hatte den Hof verlassen, und all die anderen Hofdamen hatte sie bereits vernascht. Außerdem wuchs der Druck auf sie, zu heiraten, also zog sie die Reißleine und dankte ab. Daraufhin verließ Christina in Männerkleidung das Land und verbrachte einige Zeit in den Niederlanden und Italien, immer auf der Jagd nach neuen Pussys. Genderbending gab es, wie wir gesehen haben, bereits lange vor Christina. Anders als die Königin jedoch konnten die meisten ihre geschlechtlichen Identitäten nicht frei ausleben. Zu diesen Menschen gehörte Elena de Céspedes, die der 1545 im spanischen Granada zur Welt kam. Elena wurde in die Versklavung hineingeboren, mit 12 befreit, heiratete mit 16 und wurde schwanger. Elenas Ehemann verließ sie ihn kurz darauf, sodass sie er mit ihrem seinem Baby zurückblieb. Da das 16. Jahrhundert für Frauen Sternchen nicht besonders viel übrig hatte, insbesondere nicht für schwarze Frauen Sternchen, und Elena keine Möglichkeit hatte, den kleinen Sohn zu ernähren, musste es zur Adoption freigegeben werden. Sie sahen einander nie wieder. Die Geburt von Elenas Sohn war physisch so einschneidend gewesen, dass die Haut über Elenas Harnleiter aufgeplatzt war und etwas zum Vorschein kam, das wie ein Penis aussah. Elena identifizierte sich von nun an als Eleno und führte fortan einen männlichen Lebensstil. Unter anderem arbeitete Eleno als Schneider und wurde letztlich im Selbststudium zu einem angesehenen Chirurgen. Eleno führte zudem erfolgreich sexuelle Beziehungen mit Frauen, wie Maria del Cano, die Eleno heiraten wollte. Dazu benötigten sie die Erlaubnis des örtlichen Pfarrers. Dieser jedoch hegte Zweifel, weil Eleno keine Gesichtsbehaarung aufwies. Und ein Mann ohne Bart kann schließlich nicht die Ehe vollziehen, richtig? Eleno wurde daraufhin einer furchtbaren und übergriffigen Untersuchung unterzogen, an deren Ende der Arzt zu dem Schluss kam, Eleno sei ein Mann. Wenn auch mit einer zusätzlichen Spalte zwischen Penis und Anus. Der Fall landete dann doch noch vor Gericht und Eleno wurde der spanischen Inquisition überstellt. Der spanischen Inquisition. Letztlich wurde Eleno zu 200 Peitschenhieben verurteilt, musste im Büßergewand durch die Innenstadt marschieren und 10 Jahre lang in einem Krankenhaus Dienst an den Armen ableisten. Miese Ärzte, die das biologische Geschlecht je nach Tageslaune bestimmten und dann oftmals ihre Meinung änderten, waren ein weit verbreitetes Phänomen, das zu schweren mentalen Erkrankungen führte. Soweit so wenig überraschend. Glücklicherweise gibt es aber auch Gegenbeispiele. Hin und wieder gelang es Menschen, die Deutungshoheit über ihr Gender und Geschlecht zurückzuerobern. Wie Katharina Margareta Link, 1687 bis 1721. Katharina lebte mal als Frau, mal als Mann. Dann wurde sie zu Anastasius Lagrantinus Rosenstengel, einem Soldaten mit dicker Hose, hinter der sich in Wirklichkeit ein selbstgemachter Lederdildo mit 2 Hodensäcken aus Schweineblase verbargen. In den frühen 1700er Jahren lernte Anastasius Katharina Margareta Mühlhahn kennen. Die beiden heirateten, Doch ihre Ehe war nicht sonderlich glücklich. Zumal Katharina Margareta Mühlhahn ihrem Angetrauten Anastasius, besser gesagt Katharina Margareta Link, vorwarf, nicht richtig urinieren zu können und sich wunderte, wieso er sich immer auf die Schuhe schiffte. Das ist wirklich so passiert, man mag es kaum glauben. Die beiden trugen noch dazu denselben Vor- und Mittelnamen, was ziemlich witzig ist. Katharina Margareta Mühlhahn hatte zudem eine ziemlich nervige und übergriffige Mutter. Diese traute Anastasius nicht über den Weg, was letztlich zu einem Handgemenge führte, bei dem die Schwiegermutter ihm ihr die Klamotten herunterriss, die Penisattrappe entdeckte und die Behörden informierte. Die beiden Katharinas wurden wegen Unzucht zwischen Frauen vor Gericht gestellt und Link einer unnötigen Untersuchung durch zwei Mediziner unterzogen, die an ihr nichts Hermaphroditisches, viel weniger Männliches fanden. Mühlhahn behauptete daraufhin, nichts davon geahnt zu haben und berichtete, lediglich anfangs starke Schmerzen an den Genitalien gehabt zu haben, wohl von der Reibung des selbstgemachten Lederdildos. Link hielt jedoch entgegen, sie habe es sehr wohl gewusst und nicht nur ihre seine Brüste liebkost, sondern auch des Öfteren mit der Hand das Lederinstrument in ihre Vagina eingeführt. Was sie nicht getan hätte, hätte es ihr keine Lust bereitet. Schlussendlich wurde geurteilt, dass der Teufel an allem die Schuld trug und Katharina Margareta Link lebendig verbrannt werden sollte. Aber da die Menschheit inzwischen weniger blutrünstig geworden war, befand man, sie solle erst geköpft und dann verbrannt werden. War Katharina eine Lesbe? Bisexuell? Queer? Nonbinär? Trans? Wir wissen es nicht. Alles, was wir wissen, ist, dass Katharina und Anastasius existierten. Genau wie viele davor und danach.